Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mit uns bist, dass wir uns freuen können an dir. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du mich leitest jetzt, dass du das alles gerade machst und in Ordnung bringst und reinigst und redest zu uns. Danke, Herr Jesus, für dein gutes Wort. Amen. Ja, das Thema ist der Dienst der Apostel. Und das ist für mich heute Uraufführung. Ich habe noch nie über das Thema gelehrt, ich habe mich immer ein bisschen gedrückt. Aber irgendwie, ich habe auch Respekt vor dem Thema. Aber ich hoffe, dass Gott uns Gnade schenkt und irgendwie was Gutes heute geschieht. Warum brauchen wir da Lehre? Ich denke, dass vielleicht hier im Raum Leute sitzen, die eine Berufung zum Apostel haben. Und zum anderen glaube ich, dass die Gemeinden ein weiteres, besseres Verständnis für den Dienst brauchen, als es so bisher im Allgemeinen vorhanden ist. Und ist zumindest so meine Feststellung, dass das Wort bekannt ist und dass es zumindest in bestimmten Bereichen üblich ist, dass der Titel Apostel irgendwann nach Pastor kommt und dann auf die Visitenkarte gedruckt sein kann und dass man so ganz oberflächlich davon ausgeht, das sind die Chefs ganz oben. Und aber so viel mehr ist da, glaube ich, nicht so verbreitet. Und ich habe in der Bibel geforscht und einiges gefunden. Und das wollen wir heute miteinander teilen. Also ich glaube, für die Gemeinden ist es wichtig, den Dienst von Apostel zu verstehen, um auch sich davon prägen lassen zu können und letzten Endes apostolisch zu sein. Und das ist einfach meine Hoffnung, dass nicht dieses Wort schon so einer hohen Inflation unterliegt in uns. Weil es ist wirklich was Gutes. Aber also mit dem Wort wird einfach viel veranstaltet, was nicht so gut ist. Und ich glaube auch nicht dran, dass es der Titel ist, den man irgendwann nach 25 Jahren Arbeit im Reich Gottes verliehen bekommt. Und ich glaube auch, dass mit dem Dienst ein hoher Preis verbunden ist. Ja, ich denke, die Stelle, die uns zuerst einfällt, wenn wir über Apostel sprechen, müsste eigentlich sein, Epheser 2,20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ja, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also wenn die beiden Dienste oder wenn Gott durch diese beiden Dienste Grundlagen legt, dann ist es, glaube ich, ein gutes Gebet, dass Gott die Apostel und Propheten erweckt in unserem Land und hervorbringt. Und die, die es gibt, dass die wachsen darin und ihre Arbeit aufnehmen und da kühn vorangehen. Ich glaube, es ist ein gutes Gebet. Wenn wir über Gemeindebau nachdenken, finde ich, es ist ganz eng mit diesen beiden Diensten verknüpft. Ja, die Apostel und Propheten legen den Grund. Und dann gibt es weitere Aussagen von Paulus, 1. Korinther 3,9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld oder Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Hier sehen wir eine Aussage, dass Paulus sagt, die Gemeinde ist das Ackerfeld und die Apostel sind die Mitarbeiter, aber die Gemeinde ist Gottes Bau. Hier sieht man schon, dass Paulus nicht diesen Besitzanspruch hatte an die Gemeinden, denen er gedient hat, dass es seine Gemeinden sind. Er sagt ganz klar, Gottes Bau seid ihr, Gottes Bau. Und dann bezeichnet er sich als einen weisen Baumeister, der einen Grund gelegt hat. Und wir brauchen weise Baumeister. Und das ist ein gutes Gebet für die Gemeinde. Was kontinuierlich, glaube ich, gebetet werden muss, dass der Herr weise Baumeister erweckt. Nämlich solche, die einen Grund legen, und zwar einen ganz bestimmten Grund. Da ist die Bibel sehr klar. Nämlich dieser Grund ist Jesus Christus. Und das ist irgendwie ein scheinbarer Widerspruch. Paulus sagt zum einen, dass er als ein weiser Baumeister einen Grund gelegt hat. Und im nächsten Satz sagt er, es kann überhaupt niemand einen Grund legen, außer dem, der schon gelegt ist. Und das ist diese Verknüpfung. Echte Apostel werden also immer Jesus Christus als das Fundament legen. Und binden Menschen und Gemeinden an Jesus. Und tun Dinge in der grundsätzlichen Motivation, so wie Jesus sie getan haben will. Apostel müssen einfach Leute sein, die ganz stark den Willen Gottes umarmen und bejahen und befürworten und alle möglichen eigenen Ideen und Motivationen dahinter zurückstellen oder darunter unterordnen. Dann sagt hier Paulus auch, dass er einen Grund gelegt hat und andere darauf bauen. Da gibt es also eine Verknüpfung mit anderen Diensten und letzten Endes die Verantwortung jedes Einzelnen, was er denn nun darauf baut. Noch eine andere Schriftstelle aus Hebräer. Da steht, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen. Aber hier erfahren wir, was der Grund ist. Also das Wort vom Anfang des Christus. Und dann mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also aus der Sicht der damaligen Apostel ist Totenauferstehung die Grundlage. Das zeigt uns, es ist noch unheimlich viel Luft nach oben. Aber ich will das erleben. Ja, die Lehre vom ewigen Gericht. Wann habt ihr das letzte Mal eine Lehre gehört über das ewige Gericht? Danke. Danke. Ja, ich habe mal gelernt über das ewige Gericht. Aber sonst ist das, denke ich, kaum ein Thema. Aber aus diesem Vers können wir entnehmen, die Apostel sahen das als Grundlage, als Grundbaustein und sagen, wir wollen uns jetzt mal der Reife zuwenden. Wir kommen jetzt mal aus den Kinderschuhen von Totenauferstehung raus. Dann gibt es so ein Zitat von Petrus, wo er vor dem Hohen Rat sich verantworten muss. Und da sagt er, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist eine starke, zentrale Betonung. Die Botschaft, die die Apostel predigen und das Fundament, was sie damit legen, ist Jesus der Christus. Das Kreuz, wie ich schon sagte, diese törichte Botschaft. Oder dieser Auszug aus seiner ersten Predigt, die ist jetzt theologisch nicht so schwierig. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu, Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das, was die Apostel predigen. Oder eine andere Schriftstelle ist Apostel 5, 42. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also fassen wir zusammen, die Fundamente, die die Apostel legen, gehen um die zentrale Botschaft, die wir haben, Jesus, der Christus, das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, Errettung durch Jesus, Errettung aus unserem verkehrten Geschlecht, Umkehr und Buße, die Taufe im Wasser, die Gabe oder das Empfangen des Heiligen Geistes, die Auferstehung der Toten, das ewige Gericht. Und wir können sehen, dass die ersten Apostel durchgehend durch ihren Dienst keine attraktiveren oder ausgefalleneren Lehren suchten und auch nicht lehrten, sondern das war, was sie lehrten. Und sie legten den Grund Christus trotz heftiger Widerstände, dieses eine Zitat von Petrus, wo sie vor den Hohen Rat kommen und man hat sie dort bedroht und eingeschüchtert. Sie konnten alles machen, aber nicht mehr diesen Namen Jesus. Das wollten sie ihnen unbedingt verbieten. Das war das Ärgernis. Predigt auf keinen Fall mehr diesen Christus. Und Petrus sagt, wir werden nicht aufhören. Wir können nicht aufhören, den Christus zu predigen. Ja, sie verstanden sich als Baumeister mit Weisheit vom Heiligen Geist an Gottes Bau. Später kommen wir noch zumindest auf ein paar Facetten, wie das ganz praktisch dann gehen kann. Aber ich möchte erstmal ein paar grundsätzliche Punkte nennen. Also der erste Punkt, sie legen das Fundament oder die Grundlage, die überhaupt die Existenz einer Gemeinde berechtigt, nämlich Christus. Bauen das Ganze auf das Fundament dessen, was Jesus getan hat und dass er auferstanden ist und dass dieses Wunder geschieht, dass Menschen von Neuem geboren werden, dass Menschen vom Tod zum Leben hindurchdringen. Ein zweiter Punkt, dass die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes dienten und mit göttlicher Weisheit. Da möchte ich das gern noch einmal lesen, dass Paulus sagt, ich kam nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkünden. Ich nahm mir nichts vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, das war in Kirgisistan. Wir waren über dieses Gebirge geflogen mit einem sehr alten Flugzeug. Also das war so eine 2-Propeller-Maschine und da waren vielleicht so 12 Leute, passten da rein. Und auf der einen Seite war das Flugzeug total schwarz, weil der Motor in der Tragfläche irgendwie ruste oder nebelte. Und ich war schon froh, dass wir normal landen konnten. Und wir waren in einer Gemeinde in einem Industriegebiet aus Sowjetunionszeiten und es gibt kaum was Furchtbareres als das. Ein verlassener, riesiger Industriekomplex. Und eine Gemeinde hatte dort so aus Wellblech sich ein Gebäude gebaut. Und der Fußboden war noch unbefestigt, Erde, und man hat eine Bühne aus Brettern hingezimmert. Und wir wollten dort dienen und versuchten zu lernen und wir spürten irgendwie ganz massiven Widerstand. Und es ging außergewöhnlich zäh und schwer. Und dann hat der Heilige Geist uns irgendwie angeleitet, dass wir über das Kreuz predigen. Und mir erschien das vom Predigen her irgendwie primitiv. Also irgendwie so Christenlehrerniveau oder wie wir das vielleicht in unseren Kindergruppen machen würden. Und man predigt ohnehin sehr viel einfacher, wenn man mit Übersetzer predigt. Da kannst du ganz viele Pirouetten weglassen, weil die kein Mensch übersetzen kann und damit die Zuhörer das extrem anstrengend. Also das ist echt ein gutes Training. Wer Predigen üben will, predige mit Übersetzer. Hat mal Derek Prinz gesagt, lern mit Übersetzer zu predigen, dann lässt du alle möglichen Sachen weg, kommst zum Punkt. Und ich habe das dort mal handfest erlebt, dass die Botschaft von Kreuz eine Kraft hat, die hat nichts anderes. Und die ganze Versammlung war atmosphärisch total umgedreht. Und dann hatten wir eine lange Anbetungszeit. Wie gesagt, die äußeren Umstände waren furchtbar. Es war kalt, das Gebäude war auch nicht ringsrum zu, da zog der Wind übelst durch und wir standen im Dreck. Aber Leute gingen auf die Knie und fingen an, Buße zu tun und bekannten Sachen. Und vieles habe ich auch gar nicht mitgekriegt, weil es ja nicht alles übersetzt werden kann, dass auch dann in dem Raum alles so losging. Und die Botschaft von Kreuz hat so eine Kraft. Und das sollte irgendwie niemals in den Hintergrund geraten oder primitiv sein. Und da habe ich gesehen, dass die Botschaft vom Kreuz geistliches Leben hervorbringt. Und dort irgendwie Menschen verschiedenst berührt waren und irgendwie neu zum Leben kamen. Und dann war da ziemlich wuling und der andere Bruder, der mit war, hatte dann den Übersetzer mit bei sich und ich war damals noch ganz, ganz am Anfang irgendwie was in Englisch zu sagen und ich hatte so auf dem Herzen einer älteren Frau was zu prophezeien. Und nun hatte ich eine Übersetzerin, die verstand nur Englisch. Und ich spreche heute noch kein gutes Englisch, aber damals fast gar nichts. Und ich hatte nur diesen einen Satz, irgendwie wusste ich, ich muss wenigstens diesen einen Satz loswerden, mach dir keine Sorgen. Das war so der Satz, den ich da hatte. Bin ich zu meinem Bruder hin, ich sage, sag mir das mal, wie geht dieser Satz auf Englisch? Und der, was, wie? Und es war dann übelster Lärm da drinnen und durch diese Wellblechwände hat es auch so geschallt. Also es war wirklich, die Umstände waren übel. Und dann hat er mir nur eben das Wort Sorrow für Sorge genannt. Und dann habe ich das mit der Englischübersetzerin versucht, dieser alten Dame zu erklären. Und da, also das war, als ob die einen Stromschlag kriegt. Das hat die so erfasst oder berührt, dieser eine Satz. Ich hoffe, sie hat es auch so verstanden, was ich eigentlich sagen wollte, die Übersetzerin. Auf jeden Fall war das, was bei ihr ankam, richtig. Ja, also die Atmosphäre war dann so anders und die Botschaft vom Kreuz bringt einfach Leben hervor. Und es war die zentrale Botschaft der Apostel. Und wir brauchen solche Apostel. Und dann sagt Paulus, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Das ist jetzt eine Beschreibung, wo ich sage, die passt nicht so unbedingt auf alles, was heute so als Apostel rumherreist. Und meine Predigt und meine Rede bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Also Paulus wusste, dass ein menschliches Fundament oder ein Fundament, was mit menschlicher Weisheit gelegt ist, nicht halten würde und dass das eben nur wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes gelingt. Und dann geht er weiter, wir reden nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und dann nenne ich uns einfach noch ein paar andere Schriftstellen, die in diese Richtung einfach Aussagen haben. Apostelgeschichte 14 gibt es eine Stelle, da steht von den Aposteln, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Alles unter der Rubrik, sie dienen der Kraft des Geistes und mit göttlicher Weisheit. Und das ist ein Kennzeichen apostolischen Dienstes, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie zu verharren, durchzuhalten. Und auch solche Anteile sind in der Botschaft. Sie ermahnten sie, da kommen Bedrängnisse. Das wird jetzt nicht alles ganz schön, es wird schwer. Und wir müssen durch Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen. Oder dann Kapitel 15, Judas und Silas, die auch Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Oder dann Kapitel 16, das ist dieses Kapitel, wo es um Beschneidung oder Nichtbeschneidung für die Nichtjuden ging. Und dann fasste man Beschlüsse in Jerusalem. Und dann wurden die Beschlüsse in den Gemeinden bekannt gegeben. Und dann steht, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Kapitel 18 gibt es noch einen Vers. Da steht, reiste er ab und durchzog der Reihe nach die galatische Landschaft und Phrygien und stärkte alle Jünger. Kapitel 19 dann in Ephesus, da steht dann Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also die Predigt, die Lehre der Apostel kommt aus Offenbarung und es ist ein Dienst, wo der Heilige Geist Raum hat zu wirken. Und das können wir auch sehen, die vielen Zeugnisse in der Apostelgeschichte, dass der Geist Gottes Errettung wirkte, Überführung, Heilungen, Befreiungen, Totenauferweckungen und dass der Herr durch die Apostel Zeichen und Wunder tat. Also dieser Bar-Jesus oder Elimas, der wird gleich mal blind, weil Paulus das so angeordnet hat. Oder der Eutychus, wisst ihr, wer das ist, der Eutychus, der aus dem Fenster fiel. Ist eigentlich auch krass, bei einer Predigt von Paulus einzuschlafen, ne? Den hat Paulus auferweckt von den Toten. Zeichen und Wunder geschahen. Hananias und Sapphira fallen tot um, weil sie den Heiligen Geist belogen hatten und die Gemeinde. Oder ganz Ephesus gerät in Aufruhr wegen der Konfrontation der Zauberei in dieser Stadt. Also Predigt und Lehre aus Offenbarung, der Heilige Geist hat Raum zu wirken und kann all das Gute wirken, was der Herr tun will, und es geschehen Zeichen und Wunder. Ein weiterer Punkt, was Apostel tun, was ihre Aufgabe ist, dass sie die Ordnungen im Hause Gottes aufrichten. Und bei dem Wort Ordnung, da kommt ja, also zumindest bei mir, ist immer diese Gedankenbrücke von, ja, ich stelle mir da ältere Brüder vor, aus Brüdergemeinden. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Und das steht gar nicht in der Bibel. Das habe ich wirklich erst Jahre später festgestellt, dass dort steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also, was meine ich mit Ordnung im Hause Gottes? Das möchte ich gerne erklären. Ganz, ganz einschneidende Geschichte ist Apostelgeschichte 15. Da kommt die Frage auf, ob die Nicht-Juden, Leute, die keine jüdische Abstammung hatten und Jesus erkannten und von neuem geboren wurden, die jünger wurden, ob die sich auch beschneiden lassen müssen. Und das war, also ich bin heute dankbar dafür, dass die Ältesten und Apostel das richtig entschieden haben, weil das war eine Weichenstellung für uns heute, für die ganze Geschichte. Und an dem Beispiel, wie sie das getan haben, können wir eine Menge lernen. Also die Frage kam auf und die war heftig diskutiert. Und wie sie diese Frage gelöst haben, das ist so stark. Also es beginnt im Kapitel 15, einige kommen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Also hier ging es nicht um irgendeine Formsache, hier ging es nicht darum, wie lang müssen die Röcke der Frauen sein und müssen die ein Kopftuch tragen oder nicht. Hier ging es um eine absolut entscheidende Sache für alle Nichtjuden. Sind die errettet ohne Beschneidung, ja oder nein? Und dann steht, als nun ein Zwiespalt entstanden, ein nicht geringer Wortwechsel. Also ich denke, da hat es wirklich geraucht. Zwischen ihnen und Paulus und Barnabas ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Hier können wir auch andere Dinge mitsehen, dass die Apostel im Team und im Gespräch miteinander Dinge entschieden haben. Und sie gingen dahin und haben das mit denen in Jerusalem beraten und besprochen. Dann finden wir so ungefähr Vers 8 oder 7, als ein aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskerner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Also hier kann man sehen, dass es Offenbarung darüber gab und Petrus bezieht sich hier, glaube ich, auf das Geschehen auch im Haus des Cornelius. Und dann können wir etwas später sehen. Also erst haben sie angeschaut, was hat der Heilige Geist offensichtlich vor unseren Augen gewirkt zu dieser Frage, also die Offenbarung. Dann etwas später, das sehen wir auf Vers 15, haben sie geschaut, was sagt das Wort. Da steht hier mit Stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren, wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name gerufen ist, spricht der Herr, da dieses tut, was von jeher bekannt ist. Also sie schauen, was hat der Heilige Geist gewirkt und offenbart, und sie schauen, was sagt die Schrift. Das ist eine gute Vorgehensweise, Entscheidungen zu treffen. Und dann haben sie darüber Einheit, und dann kommt Vers 28 diese wunderbare Aussage: Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Also das war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, maßgeblich für die gesamte Christenheit bis heute. Und sie haben richtig entschieden, miteinander haben angeschaut, was hat der Herr vor unseren Augen offenbart und was sagt das Wort, und haben dann diese Formulierung, die finde ich jedes Mal wieder einfach herrlich: Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Das ist einfach wunderbar. Und dann Kapitel 16, ab 4, als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Also können wir den Segen sehen. Es gibt bestimmte Vorfälle oder Schwierigkeiten, oder es kommen Fragen in Gemeinden auf. Und da braucht es apostolischen Dienst, dass Dinge angeschaut werden. Und ich glaube, apostolischer Dienst ist befähigt und autorisiert, richtig in bestimmten Dingen zu entscheiden und die Beschlüsse ergehen zu lassen. Und ich finde es so stark, dass wir hier nicht lesen, nachdem die Beschlüsse der Apostel verlesen wurden, machte man in den Gemeinden eine demokratische Abstimmung, ob man das jetzt so tun will oder nicht. Das steht hier nicht, sondern es steht, dass das den Glauben festigte und die Jünger täglich an Zahl zunahmen. Ordnung im Hause Gottes aufrichten. Dann haben wir ein weiteres, etwas kleineres Beispiel, was mir aber gut gefällt, Kapitel 18. Da gibt es einen Juden mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften und kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, das waren Mitarbeiter von Paulus, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Das ist eine schöne Formulierung. Also die haben den nicht kurz und klein gemacht oder Redeverbot erteilt, sondern die haben gesehen, hier ist nur Taufe des Johannes, da brauchst du noch eine kleine Korrektur. Legten ihm den Weg genauer aus. Das ist so schön. Und dann geht es weiter. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Also ich schlussfolgere, dass er sich, nachdem er den Weg genauer gehört hat, sich hat taufen lassen auf den Namen Jesus. Und dann hat man ihm Briefe mitgegeben, dass er aufgenommen wird. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegt er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also da war ein Mann, der war unterwiesen in dem Herrn, in dem Weg des Herrn, steht hier, und war brennend im Geist. Und dann gab es zwei, die haben gesehen, im Moment, hier fehlt noch eine richtige Taufe auf den Namen Jesus. Und das wird korrigiert, und dann kann dieser Mann der Gemeinde dort helfen und mächtig wirken. Auch ein Beispiel, wie Ordnungen Gottes aufgerichtet werden. Somit war verhindert, dass dieser Mann, der offensichtlich berufen war und einen Auftrag hatte vom Herrn und der brennend war im Geist, auf dem Gebiet von Taufe Lücken hat und damit das auch lückenhaft weiter verpflanzt oder fortgepflanzt hätte. Und damit es nicht geschieht, legten sie ihm den Weg Gottes genauer aus, und damit war das in Ordnung gebracht. Haben wir noch ein schönes Beispiel im Kapitel 19. Das lese ich ab Vers 1. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und da fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Also an der Frage können wir auch sehen, dass wir werden gläubig und empfangen den Heiligen Geist in Form des ewigen Lebens. Aber an dieser Frage von Paulus können wir sehen, es braucht also nochmal ein Empfangen des Heiligen Geistes, nachdem wir gläubig wurden. Wenn das nicht nötig wäre, wäre die Frage von Paulus ja Unsinn. Weil er fragt, nachdem ihr gläubig geworden seid. Sie sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also hier können wir sehen, apostolischer Dienst hat nicht immer was damit zu tun, dass riesige Hallen mit tausenden Menschen gefüllt sind. Paulus hat sich schon um 12 Leute gekümmert. Wir können davon lernen, ganz allgemein, wenn Leute zu den Gemeinden dazukommen, wenn Leute zu unserer Gruppe kommen, dass es eine wichtige und legitime Frage ist, bist du von Neuem geboren? Hast du dein Leben mal Jesus gegeben? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Und die Idee, dass man sowas nicht fragen darf oder dass man damit Leuten zu nahe tritt, die kommt nicht aus der Bibel. Paulus findet Jünger, also irgendwie war erkennbar, das sind keine Ungläubigen, und fragt sie das. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Leute zu euch kommen und sagen, wir wollen mit hier dazugehören, wir wollen mit euch irgendwie Jesus nachfolgen, dass ihr diese Fragen stellt. Ich war erstaunt, wo wir vor Jahren damit anfingen, wie viele Leute zu uns kommen, die am Ende sagen mussten, also jetzt, wo ich eine Lehre habe über Wiedergeburt, muss ich eigentlich sagen, das bin ich nicht. Leute, die über 10, 15 Jahre Dienste hatten. Also die Frage ist wichtig, die Frage ist legitim. Und es ist der Weg von Gott, wie Ordnungen in der Gemeinde aufgerichtet werden. Dass das sichergestellt ist, dass die Fundamente stimmen. Hat ja vorhin gesagt, die Apostel legen den Grund. Also hier ein ganz praktisches Beispiel, wie Paulus einen Grund legt. Da trifft die, erkennt, dass es offensichtlich Jünger sind, fragt sie die wichtigen Dinge ab und alles, was noch fehlt, wird behoben, wird dazugetan. Und dann, nachdem da wegging, sind die getauft und haben den Heiligen Geist und reden in Sprachen. Das ist doch großartig. Und daran können wir auch sehen, das ist nicht ein Buch mit 7 Siegeln, sondern das ist apostolische Gemeinde. Dass wir alle das lernen. Bist du von Neuem geboren? Nein, was ist denn das? Ich erkläre dir. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Oder ich weiß es nicht. Das ist ein praktischer Hinweis. Wenn wir jemand das fragen und derjenige sagt, er weiß es nicht, dann hat er ihn nicht empfangen. Weil wenn man einen Empfang hat, weiß man das. Aber nicht jetzt verurteilend oder das, ja, dann hast du eben ein Problem, sondern ja, dann lass mich dir helfen. Das sollen wir alle lernen. Und das brauchen wir, damit die Ordnung im Hause Gottes aufgerichtet ist. Warum ist das so wichtig? Weil wenn alle getauft sind und alle haben den Geist Gottes und alle beten in Sprachen, dann haben wir schon mal eine Menge Themen, wo es keinen Streit mehr gibt. Ihr Lieben, das ist wirklich wichtig. So viel Frieden wird geraubt in Gemeinden, weil über elementare Themen jeder seine Meinung haben darf. Und das ist anti-apostolisch. Der Dienst von Apostel stellt das sicher, dass über die Grundsätze keine verschiedenen Meinungen sind. Wir können wählen, ob Vanille oder Schokolade oder Mercedes oder BMW, da sind wir völlig frei. Aber wir sind nicht frei zu entscheiden, brauche ich eine Taufe im Heiligen Geist oder nicht. In der Gemeinde, die wir bauen wollen und mit den Menschen, mit denen wir bauen wollen. Die sind nicht verhandelbar, die Fragen. Und genau darauf zielt das Fundamente legen ab. Und Paulus gibt da hier dieses herrliche Beispiel. Und ich möchte es nochmal betonen, die Taufe des Johannes hatte eine ganz andere Qualität, als was heute irgendwie Babybesprengelung oder sowas. Das war was viel, viel, viel Besseres. Und trotzdem sagt er, er müsste auf dem Namen Jesus getauft werden. Also, wir haben keine Scheu, sowas zu fragen. Und wir haben erlebt, dass Geschwister dafür dankbar sind, das mal gefragt zu werden. Und wir haben viele Male erlebt, wie gerne der Heilige Geist all das gibt, was noch fehlt. Gott ist da so treu. Inzwischen sind es doch viele Leute, auch gerade wenn es um den Heiligen Geist geht und um das Beten in Sprachen. Und wenn wir darüber gelehrt haben und dann sagen, wer das empfangen möchte, bleibt zurück und wir beten mit euch. Und wie viele empfangen das und sind froh. Manch eine haben Jahre gekämpft, versucht, das zu kriegen oder haben sich gequält. Und so einfach kann das sein. Also das ist Ordnungen aufrichten im Hause Gottes. Oder wir schauen mal Kapitel 8. Apostelgeschichte 8, 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Die Apostel in Jerusalem hörten, da hat sich die Botschaft ausgebreitet. Da haben Menschen Jesus angenommen. Was tun sie? Apostel hinsenden. Warum? Weil jetzt werden Fundamente gebaut. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Offensichtlich waren die bekehrt und das hat noch gefehlt. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf dem Namen Jesus. Also die Taufe hat schon mal gepasst, Heiliger Geist hat noch gefehlt. Apostel, komm da hin, aha, das fehlt, das werden wir jetzt tun. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ist doch großartig. Und komplizierter ist das nicht. Dann sehen wir mit dem Simon Zauberer, dass die Apostel echt auch Vollmacht hatten. Aber das wollte ich erstmal darauf hinaus. Es wird bekannt, da sind Menschen, die haben Jesus angenommen, sind umgekehrt, wurden getauft auf dem Namen Jesus, sie senden Apostel hin und die Apostel sorgen dafür, dass die Ordnungen aufgerichtet werden. Also ihr seht schon, ich meine mit Ordnung nicht, dass die Stuhlreihen alle ganz gerade stehen oder dass alle Kinder mucksmäuschen still sind. Ich meine mit Ordnung die Ordnungen Gottes, das, was Gott in Ordnung haben will. Kapitel 11 möchte ich uns noch eine Passage lesen. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber einige unter ihnen, einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Dasselbe Ding, es gibt Leute, die von Jesus erfasst wurden, und die haben es auch den Griechen verkündigt. Und viele haben Jesus angenommen, es dringt nach Jerusalem, und sie schicken Barnabas los, dass er dahin zieht. Und dann steht, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Auch hier stellen die Apostel wieder sicher, dass die Ordnung im Hause Gottes aufgerichtet werden. Die Botschaft vom Kreuz, das hatten wir heute schon Vormittag oder ist es schon erwähnt worden, dass Paulus so weit geht, wenn es um das Evangelium geht, um die Botschaft vom Kreuz, dass er sagt, wenn irgendeiner euch irgendetwas anderes bringt, da sei verflucht. Paulus spricht da einen Fluch aus und ich glaube, dass er im vollen Bewusstsein war, was er da ausspricht. Ich denke, er wusste, was das bedeutet, wenn er etwas verflucht. Und dass er so weit geht, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Eine Botschaft, die nicht Jesus als den Christus, den Gekreuzigten und der Auferstandenen meint, zieht einen Fluch nach sich. An manchen Orten kann man das sehen, dass es so ist. Also Apostel haben Verantwortung für die richtige Lehre. Und ich glaube, dass Apostel Älteste in der Richtung auch trainieren, dass auch sie in der Lage sind, zu entscheiden über die Lehre. Und ich halte das für legitim, dass wenn da irgendein Buch auf den Markt kommt, auch wenn das ein Bestseller ist, in allen möglichen Buchläden, und die Ältesten in Einheit entscheiden und mit Gebet und Sprechen übereinkommen, dass dieses Buch falsch ist, dass das legitim ist, dass Älteste sagen, dieses Buch bei uns nicht. Und Apostel trainieren oder bilden Älteste so aus, dass die Lehre, die richtige Lehre ist, die Korrektheit der Lehre ist von großer Bedeutung. Dann gehört natürlich zum apostolischen Dienst und zu dem Thema Ordnungen Gottes aufrichten, dass Älteste eingesetzt werden. Das sehen wir in Titus 1. Da schreibt Paulus, er schließt sich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Also hier gab es Gläubige und Paulus schreibt an Titus, setze in jeder Stadt Älteste ein, damit das in Ordnung kommt. Oder Apostelgeschichte 14, 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Hier können wir also sehen, ist heute nicht unser zentrales Thema, aber es gehört zum apostolischen Dienst, dass der Heilige Geist durch Apostel Älteste in den Gemeinden einsetzt. Also das Modell, dass sich ein Leiter selbst zum Leiter ernennt oder dass Gemeindeleiter über Wahlen demokratisch von der Gemeinde gewählt werden, kommt nicht aus dem Wort. Und das ist wiederum ein Grund, warum wir kontinuierlich dafür beten müssen, dass Gott den apostolischen Dienst aufrichtet in unserem Land, damit diese Gepflogenheiten aufhören. Es ist eine Not. Es gibt Gemeinden, die wollen gerne das Richtige tun und sagen, ja, wo ist es ein Apostel? Wer kann uns denn jetzt helfen? Wir sind an der Schwelle, wir brauchen das. Ja, wo, wer? Das ist ein solcher Mangel. Aber das ist die Ordnung Gottes, dass Apostel Älteste einsetzen, geleitet vom Heiligen Geist. Also, dass das der Heilige Geist tut, finden wir Apostelgeschichte 20, 28. Das ist aus einem Gespräch zwischen Paulus und den Ältesten von Ephesus. Da steht, hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Das heißt, der Apostel hat auch nicht die Wahl, nach seinem Gutdünken Älteste auszuwählen, sondern er muss vom Herrn her sehen und empfangen, wer hat diese Berufung und muss entsprechend der Kriterien, die für einen Ältesten genannt sind, auch prüfen, ob die Personen für ein Ältestenamt in Frage kommen. Alles, was 1. Timotheus 3 und Titus 1 steht und 1. Petrus 5. Das sind eine Auflistung von Anforderungen an die Person eines Ältesten. Also ein Apostel kann nicht aus fernen Landen herfliegen, mal ein paar Leute einsetzen und wieder gehen, weil er damit nicht beurteilen kann, ob die Ältesten die Kriterien erfüllen. Das setzt voraus, dass es da eine Beziehung gibt und dass man sich kennt. Deshalb habe ich immer Mühe, das zu verstehen, oder bis jetzt hat es sich mir nicht erschlossen, wenn man hört, da kommt jemand und der ist Apostel über 1000 Gemeinden in Afrika. Oha, Apostel über 1000 Gemeinden bedeutet, er muss wenigstens 2000 Ältestenfamilien kennen, um beurteilen zu können, die Kinder sind gut erzogen, der geht mit seiner Frau liebevoll um, der liebt nicht das Geld, der hat auch keinen anderen Götzendienst in seinem Leben und. Alle Achtung, mit 2000 Familien in starken Beziehungen leben. Bei manchen hat offensichtlich der Tag mehr als 24 Stunden. Also die Wahl der Ältesten, die kommt vom Heiligen Geist und der Apostel kann sehen, wo eine Berufung vom Herrn ist und bestätigt diese letzten Endes und muss schauen, erfüllen die Männer diese Voraussetzungen, die Schrift nennt. Ich möchte das noch als Anmerkung, obwohl es nicht unser zentrales Thema ist heute. Da hatte ich schon Fragen, auch wenn ich darüber gelehrt habe, über die Anforderungen an Leiterschaft. Also ich glaube, dass auch hier und da ein Leiter in manchen dieser Gebiete vielleicht nicht ganz zu 100% vorne ist. Aber ich finde, dass sehr entscheidend ist, ob ein Leiter sich da noch ausstreckt. Und wenn da ein Bereich in seinem Leben nicht so gut aussieht, dass er sagt, das will ich, dass das in Ordnung kommt. Also das sehe ich so als die Grundanforderung in dem Bereich Voraussetzungen. Also das gehört mit dazu, Ordnungen Gottes in der Gemeinde aufzurichten. Dass die Fundamente richtig sind, die unverhandelbaren Dinge des Glaubens. Und das schafft sehr viel Frieden für die Gemeinde und das schafft Leben aus dem Heiligen Geist. Und gerade wenn es um Geistestaufe und Geistesgaben geht, wenn alle, die dazugehören, darüber in Einheit sind und dementsprechend, was das Wort sagt, und es darüber keinerlei Diskussionen mehr gibt, dann ist nicht nur, dass dadurch Frieden kommt, sondern damit kann sich der Heilige Geist auch bewegen. Und das war in den Gemeinden der Fall. Da geschahen viele, viele gute Dinge. Also Apostel richten die Ordnung Gottes auf. Dann habe ich festgestellt, anhand von Paulus, dass Apostel in der Regel im Team arbeiten. Und da will ich nur ein paar Schriftstellen lesen. Das ist Kapitel 19, 22. Er sandte aber zwei von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien. 2. Korinther 8, ab 16. Gott sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat, denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Also Paulus und Titus hatten eine starke Beziehung, Paulus und Timotheus hatten das auch. Dann steht nochmal Vers 23, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. Oder der Anfang vom Galaterbrief, da geht's los, dass hier steht Paulus, Apostel nicht von Menschen her, und dann, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Oder Philipper 4, 21, grüßt jeden Heiligen in Christus, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Oder Titus 3, 15, es grüßen dich alle, die bei mir sind, Grüße, die uns lieben im Glauben. Es gibt weit mehr auch Leute, die namentlich genannt werden in der Apostelgeschichte, die Apostel waren, als die uns so vordergründig einfallen. Also da gibt es doch eine große Anzahl von Leuten, die Apostel waren und mit denen Paulus und Petrus und die in Jerusalem vernetzt waren und in Beziehung waren. Also Apostel arbeiten und dienen im Team. Mal kurz nach hinten gucken. Das passt hier vielleicht dran. Die dienen auch deshalb im Team, weil nicht jeder Apostel haargenau den gleichen Dienst hat. Offensichtlich ist es so, dass der Dienst von Apostel sich schon im Detail sehr unterscheidet. Und ich bin heute überzeugt davon, dass eine Gemeinde apostolischen Dienst unbedingt braucht, aber nicht in der Form, dass es da nur eine Person gibt. Weil Paulus schreibt 1. Korinther 3, 4, wenn einer sagt, ich bin des Paulus, ein anderer ist des Apollos, seid ihr dann nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Also ganz klares Statement. Da gibt's einen, der hat gepflanzt und da gibt's einen anderen, der hat begossen. Beide sind Apostel und er sagt ganz klar, der gießt und der pflanzt sind eins. Gehen im Team, vielleicht nicht immer gleichzeitig an denselben Ort, aber ich glaube, dass das der Herr in der Zukunft so geben wird, dass es verschiedene Apostel gibt, die einer Gemeinde dienen und jeder Apostel seinen Teil zu dem Ganzen gibt. Und da auch das Bild wieder, wie das durch den ganzen Neuen Testament oder wie es im Neuen Bund ist, dass nicht mehr durch einen Prophet die Ansage an das Volk kommt, sondern dass wir alle die Stimme Gottes hören und jeder von uns hat einen Teil. Und das alles zusammengebaut ergibt das Ganze. Und so ist es, glaube ich, auch im apostolischen Dienst. NGÜ übersetzt es sehr gut. Was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Also Apostel haben verschiedene Aufgaben und es gibt verschiedene Entwicklungsphasen von Gemeinden und das, glaube ich, erfordert verschiedenen apostolischen Dienst. Und deshalb braucht die Gemeinde im übertragenen Sinne Paulusse und Barnabasse und Timotheusse und Titusse. Dann habe ich gefunden in der Schrift, dass Apostel ja Gesandte sind. Ist das so, dass das Wort Apostel Gesandter heißt? Ja, ne? Habe ich jetzt nicht nur irgendwo, gut, so nicht Falsches erzählt. Ja, sie sind Gesandte. Ganz zentral ab Kapitel 13. Die Gemeinde ist zusammen, dient dem Herrn und fastet. Und der Heilige Geist spricht, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Dann beteten sie und fasteten wieder und legten ihnen die Hände auf und entließen sie. Und dann steht, sie nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen hinab und von dort segelten sie und so weiter. Dann ging das los. Also das ist die zentrale Stelle. Die Brüder und Schwestern waren zusammen, dienten dem Herrn, fasteten miteinander und der Heilige Geist sprach durch eine prophetische Person, das und das tut er jetzt. Und dann haben sie mit Gebet und Fasten die Apostel ausgesandt. Und dann finden wir weitere Stellen, Kapitel 8, 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes hin. Hatten wir auch vorhin schon, wurde Barnabas gesandt. Oder 1. Thessalonicher 3, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, weil die Thessalonicher hatten heftig Druck. Paulus nennt sich selber ein Gesandter in Ketten, Epheser 6. Und so glaube ich, dass Apostel Leute sind, die ausgesandt werden aus der Gemeinde. Und ich möchte eine ernsthafte Warnung aussprechen, Leuten zu vertrauen, die sich Apostel nennen, die niemand gesandt hat. Das ganze Dilemma, wo die Frage aufkam, müssen die Nicht-Juden sich beschneiden lassen? Und wo Leute behaupteten, ihr müsst beschnitten werden der Weise des Moses und seid ihr nicht gerettet. Diese Frage kam auf aus folgendem Grund. Da gibt es eine ganz interessante Formulierung. Also hier sagen die Apostel in Jerusalem, als sie über diese Frage beraten haben, weil wir gehört haben, dass einige, die aus eurer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben. Das ist ein Beispiel, was passiert, wenn Menschen in Dienste gehen, die niemand autorisiert hat. Sie verstörten und beunruhigten die Seelen der Gläubigen. Und man findet erheblich viel Verstörung in den Gemeinden, denen wir keine Befehle gegeben haben. Niemand hat die Leute gesandt, niemand hat die Leute beauftragt. Deshalb fehlt auch die Komponente, die ich noch erklären möchte, was das ganze Thema Rechenschaft betrifft. Und Apostel geben Rechenschaft. Was passiert, wenn Menschen losgehen, die niemand autorisiert hat und die sagen, ich bin vom Herrn berufen und der Herr hat mir das gegeben und das musst du jetzt anerkennen. Also wir lassen niemand mehr in unserer Gemeinde, der unter keiner Autorität ist und von niemand gesandt ist. Weil die Auswirkungen sind hier heftig, denen wir keine Befehle gegeben haben. Ich hatte es schon angedeutet, Apostel geben Rechenschaft. Das finden wir einmal in Kapitel 14. Und Rechenschaft hat vielleicht ein bisschen einen negativen Klang für uns. Erstmal ist das absolut schönes, freudiges Ereignis. Und das können wir hier in diesem Kapitel sehen. Also die Apostel berichten über das, was sie in Antiochia erlebt hatten, wohin sie gesandt wurden. Das heißt, die wurden ausgesandt nach Antiochia und kommen zurück in die Gemeinde, die sie gesandt hatte. Und dann steht 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan. und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Und sie verweilten eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das ist einfach herrlich. Und das empfinde ich so wohltuend bei uns. Ich bin irgendwo und wir kommen zurück und ich kann das erzählen. Und alle freuen sich. Und das ist es. Also die Apostel geben hier einen Bericht von ihrem Dienst. Das ist weder geheim, noch dass das niemand wissen darf. Sie geben einen Bericht, das hat der Herr dort gemacht und das ist so und so gelaufen. Und sie verweilten eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das gibt der Gemeinde die Möglichkeit, Anteil zu nehmen. Und das braucht einfach auch Informationen. Wie will denn meine Gemeinde für mich beten, wenn die nie erfährt, was ich mache und was ich erlebe? Also deshalb, glaube ich, braucht das auch eine Zeit und das ist so wichtig. Also Apostel leben in ganz starker Beziehung mit einer Gemeinde. Und die Krönung des Ganzen ist, dass der Herr viel mehr Ehre bekommt, wenn viel mehr erfahren, was der Herr getan hat. Alle in Antiochia haben erfahren, was der Herr tat und alle konnten sich freuen. Und die Apostel gaben Rechenschaft. Kapitel 14, Kapitel 21, Paulus kommt nach Jerusalem. Ab 17, als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf, weil die schon wussten, jetzt erfahren wir, was der Herr getan hat. Am folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Eins nach dem anderen. Das hat lange gedauert. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagtest, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Oh. Paulus gibt freudig Bericht, was Gott in den Nationen tut. Und alle preisen den Herrn und dann sagen die Apostel in Jerusalem, also zu uns ist zu Ohren gekommen, du lehrst Abfall des Mose. Das wird ja über dich erzählt. Oha. Ich glaube, da war eine Freude kurz weg. Was nun? Steht hier. Vers 22. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Ich finde die Schriftstelle hochinteressant. Dann geht es weiter. Nun tu dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sowohl von Götzenopfer und Blut und erstickten Unzucht hüten sollen. Okay, Paulus gibt Rechenschaft, sie freuen sich und preisen den Herrn. Dann sagen sie, Paulus, über dich gibt's hier ein Gerücht, du lehrst Abfall von Mose. Nun habe ich nochmal mich vergewissert, ja, was hat denn eigentlich Paulus zur Beschneidung gesagt? Wie ist denn das nun? Beschneiden, ja oder nein? Das finden wir im Römer 2, 25 bis 29. Lese ich jetzt mal aus Zeitgründen nicht. Paulus sagt dort aber ganz klar, die echte Beschneidung ist die des Herzens und die äußerliche ist wertlos. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Da dachte ich, Moment mal, Paulus kommt dahin, gibt Rechenschaft. Dann sagen die ihm, also hier gibt's das Gerücht, dass du Abfall von Mose lehrst. Und der Grundtenor ist ja, dass sie das nicht glauben, dass Paulus das sowas Schlimmes lehrt. Jetzt habe ich mich kurz versucht, in Paulus hineinzudenken. Also der hat das erlebt und der hatte offensichtlich mehr Offenbarung wie die Ältesten in Jerusalem über Beschneidung. Siehe Römerbrief. Jetzt hätte Paulus sagen können, also Freunde, ihr habt ja echt gar keinen Plan über das Thema. Und das habe ich schon alles so richtig gemacht. Und wenn ihr da ein Problem damit habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Hätte er sagen können. Und die Apostel sagen oder verlangen oder erwarten von ihm, dass er jetzt diese Männer zu sich nimmt und da so ein klassisch jüdisches Gelübde-Ding mitmacht. Ich habe mich da nochmal belesen, um ein bisschen zu verstehen, was da lief. Also es ging darum, sich für eine Zeit für den Herrn abzusondern, das äußere Zeichen war, das Haupt zu scheren, keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Und am Ende wurde ein relativ aufwendiges Opfer im Tempel gebracht. Und das war dann das Ende dieser Zeit. Und weil das Opfer relativ aufwendig war, musste das vorher im Tempel angemeldet werden. Und jetzt kommt die Reaktion von Paulus. Also sie sagen, nimm diese Leute zu dir, die auch das Gelübde machen, und trage alle ihre Kosten. Paulus war nicht unbedingt reich, er ist viel gereist und hat ja auch in manchen Gemeinden kaum irgendwelches Geld gesehen und streckenweise hat er auch für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Ich denke, es war für ihn auch finanziell ein echter Aufwand. Und dann steht, da nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Er dies ankündigen meint, dass das mit den Priestern besprochen wurde, wann dann dieses Opfer gebracht wird. Und da sehe ich was in der Haltung von Paulus. Er wird herzlich empfangen, da gibt es echte Herzensbeziehungen. Er gibt Rechenschaft, es ist gesagt, er erzählte eins nach dem anderen. Die NGÜ spricht von, gab einen ausführlichen Bericht. Die Zuhörer geben Gott Ehre und dann kommen die anderen mit der Tatsache raus, dass es da Gerüchte über Paulus gibt und dass über seinen Dienst negativ geredet wurde in Jerusalem. Und die Apostel hatten die Idee, wie sie das Problem lösen und schlagen Paulus diese Lösung vor, wie er seine Gesetzestreue den Juden beweisen sollte. Und obwohl Paulus mehr Offenbarung darüber hatte, tut er das, was sie ihm sagen. Also ich denke, er hätte mit ihnen streiten können. Aber er nimmt sogar die Kosten auf sich für das Ganze und tut das alles. Das zeigt etwas von seiner Haltung. Und dann haben wir zum Thema Rechenschaft noch interessante Aussagen im Galaterbrief. Da steht ganz am Anfang, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Das sehen wir wieder im Team. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders. Warum? Damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Boah. Paulus zieht nach Jerusalem hinauf nach Jahren seines Dienstes, wo er auch sagen hätte können, ich bin hier wirklich der, durch den der ganze Erdteil zum Glauben kam, das Evangelium ausgebreitet ist. Ich habe es nicht mal nötig, irgendjemand über irgendwas Rechenschaft zu geben, so offensichtlich, was ich geleistet habe. Er zieht hinauf und legte ihnen vor, was er gepredigt hat, damit er nicht etwa vergeblich gelaufen ist. Und das hatten wir heute schon auch in Bezug auf Verführung oder plötzlich wird jemand katholisch. Weil Paulus auch wusste, dass man ganz schnell auf Abwege kommen kann, wollte er sicherstellen, dass er davor geschützt ist. Und ein Weg, das sicherzustellen ist, anderen vorzulegen, das ist das, was ich tue, das ist das, was ich predige. Findest du das gut oder nicht? Und das mit einer Haltung offensichtlich, dass er hören wollte, wie sie das fanden. Finde ich echt stark. NGÜ übersetzt, ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Und dann geht's weiter, meine Sorge war unbegründet, man versuchte nicht einmal meinen Begleiter Titus, da er ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Hier ist noch ein Effekt von apostolischer Dienst. Es spricht auch an anderen Stellen davon, dass feindliche Brüder eindringen und dass sie unsere Freiheit in Christus belauern und uns wieder unter das Gesetz bringen wollen. Und das, glaube ich, davor wird keine Gemeinde komplett verschont bleiben. Und dazu braucht es auch apostolischen Dienst, das zu entlarven und zu erkennen. Paulus sagt, wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Hier haben wir, was wir auch heute hatten, da war ein Preis für Wahrheit. Da gab es Auseinandersetzungen. Also, Apostel sind Leute, die geben Rechenschaft, damit alle sich freuen, damit der Herr geehrt wird. Und damit sie selber nicht auf Irrwege kommen, nicht anfangen, verkehrte Dinge zu lernen, verkehrte Dinge zu tun. Deshalb ist das so wichtig, dass Apostel ausgesandt sind und mit der aussendenden Gemeinde in einer starken Beziehung leben. Und ich sehe in der Apostelgeschichte einen engen Zusammenhang in Phasen, wo die Gemeinde aufgestanden ist und gebetet hat, dass man zweimal danach lesen kann, dass dann noch mächtiger Gott durch die Apostel wirken konnte. Aber das Fundament für diesen mächtigen Dienst kommt dann aus den Gemeinden und ihrer Gebete. Insofern müssen wir uns als Gemeinden der Zukunft auch als die Rampe für den apostolischen Dienst verstehen, der nur so viel vor Ort ausrichten kann, wie von hinten kommt. Deshalb ist auch Dienst von Betern enorm wichtig. Apostel sind Väter, geistliche Väter. Da habe ich ein paar Schriftstellen, die einfach die Liebe ausdrücken, die die Apostel hatten. Also ich habe hier aus der NGÜ die Verse genommen, Kapitel 15, 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft verkündigt haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Kapitel 20, 36. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus und fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Das war dieser Abschied von den Ältesten von Ephesus. Sie fielen ihn um den Hals und küssten ihn. Hier kann man sehen, die hatten Beziehung. Die haben sich geliebt, die waren Freunde. Galater 4,19, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Das ist Apostel, das ist Vater. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Ich weiß mir keinen Rat mehr bei euch. Auch Paulus wusste mal was nicht. 1. Thessalonicher 2, noch stärker. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Boah. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern unser eigenes Leben mitzuteilen. Apostel geben ihr Leben in das Ganze. Also wer eine Ahnung hat, eine Berufung zum Apostel zu haben, du gibst dein Leben in das Ganze. Paulus ist da so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich bin als Trankopfer ausgegossen. Das ist was anderes, wie was es vielleicht heute hier oder da gibt als Apostel, wo man schaut, was kann ich aus den Gemeinden rausholen für mich. Das ist das Gegenteil. Wie kann ich Gemeinden benutzen, um mich größer zu machen oder reicher oder wichtiger? Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln. Ja. NGÜ übersetzt, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für eure Kinder sorgt. Also Apostel sind Väter. Und ja, ich kann das irgendwie ein bisschen nachvollziehen, was Paulus so meint mit Geburtswehen, wie es einem geht, wenn man sieht, was in der Gemeinde vielleicht passiert ist oder wo es dem Feind gelungen ist, irgendwie zu zerstören, zu entzweien, Sachen niederzumachen, niederzureißen und du nach einem Jahr wieder da bist und siehst, boah, was ist hier passiert und irgendwie, das gibt richtig Schmerzen bis hin zu körperlichen Schmerzen. Mein letzter und für mich wichtigster Punkt heute. Ich habe mir schon länger mal Gedanken darüber gemacht, wie soll denn eine Gemeinde einen apostolischen Dienst empfangen? Und es gibt ein paar Kriterien, wo es schon von der Gemeinde maßgeblich abhängt, wie ein Apostel wirken kann. Da habe ich ein Beispiel gefunden. Apostelgeschichte 17, 10. Die Brüder aber sandten zugleich in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Also hier haben wir Leute in Beröa und sie nahmen mit Bereitwilligkeit das Wort auf. Also davon hängt viel ab. Wie tief kann ein Apostel wirken? Wie tief kann das gehen? Nimmt die Gemeinde das bereitwillig auf? Und zwar nicht mit der Idee, das ist der Apostel da oben, alles was da loslässt, müssen wir schlucken. Was da sagt, ist immer richtig. Punkt. So nicht, weil direkt danach steht, sie haben es bereitwillig aufgenommen und dann anhand der Schriften untersucht. Und da möchte ich eine zweite Warnung aussprechen. Erlaubt nie irgendjemand in eurer Gemeinde dienen zu lassen, der verweigert, dass ihr das anhand der Schrift untersucht. Wer das nicht erlaubt, bei uns nicht. Sie waren nicht in der Versammlung mit der Bibel, um Paulus nachzuweisen, dass er irgendwie verkehrte Sachen erzählt. Sie nahmen es bereitwillig auf und haben dann geschaut in den Schriften. Verhält sich das so? Ist das so? Das war so edel an ihnen. Und das sehe ich als eine ganz wichtige Voraussetzung, Erwartung und Bereitwilligkeit aufzunehmen, was der Apostel bringt. Und das muss immer im Einklang sein mit dem Wort. Und es sind falsche Apostel, die über das Wort hinausgehen in irgendein Spezialgebiet und Dinge lehren und das mit der Behauptung untermauern, das ist meine Offenbarung, die geht halt über die Schrift hinaus. Lehnt solche Dienste kategorisch ab. Lasst die nicht in eure Gruppe oder Gemeinde hinein. Leute, die nicht bereit sind, dass ihr am Wort alles prüfen dürft oder die mit Offenbarungen kommen, die in der Bibel gar nicht vorkommen, mit der Begründung, das geht jetzt über das hinaus. Und ich bin halt der Einzige auf dem Globus, durch den Gott das offenbart. Sowas gibt es. Apostelgeschichte 18. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Also wir haben hier wieder die zentrale Botschaft, Jesus ist der Christus, der Messias. Doch alles, was er dafür anderte, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht, mich trifft keine Schuld, von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. Hier sehen wir, dass Paulus nicht die Philosophie hatte, dass wir irgendwie mit allen Leuten bauen müssen, die vielleicht gerne dabei wären, aber ihre eigene Meinung zu grundlegenden Dingen haben. Das ist ein ganz klares Beispiel dafür, was wir auch heute Nachmittag hatten. Er predigte Jesus als den Messias. Und sie haben das angefeindet und beschimpft. Die zentrale, unverhandelbare Botschaft. Und Paulus hatte nicht die Idee, aber die müssen wir auch irgendwie lieb haben und wir müssen schon die auch mit reinnehmen und vielleicht in 350 Jahren haben sie die Erkenntnis auch. Paulus wusste, wenn diese grundsätzlichen, unverhandelbaren Dinge nicht angenommen werden, wenn dagegen aufgestanden wird, nicht Leute, die sagen, ich muss noch nachdenken, ich muss noch beten, mir fehlt noch Erkenntnis, Leute, die dagegen aufstehen, hat er gesagt, gut, mit euch nicht mehr. Bumm, ganz einfach. Hat die, die wollten, getrennt von denen, die nicht wollten und hat weitergemacht mit denen, die wollten. Ist dann hier in dem Haus, was an die Synagoge grenzte. In der Folge kam kein geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Und er und alle in seinem Haus, die in seinem Haus lebten. Und viele Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Also, der apostolische Dienst braucht einen Ort des Angenommenwerdens. Und das ist hier konkret das Haus des Titius oder Titus. Die Frucht daraus war, dass der Synagogenvorsteher gläubig wurde und dass viele andere eben gläubig wurden und getauft wurden. Dann haben wir Beispiel Kapitel 19. Er ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Haben wir ein ähnliches Geschehen. Also Menschen, die sich verhärten und ungehorsam bleiben und die Botschaft vom Kreuz schlecht reden, hat Paulus getrennt und sie abgesondert oder die Jünger von diesen Leuten abgesondert. Dies geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und dann kommt, was ich vorhin schon erwähnte, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wischen und die bösen Geister ausfuhren. Herzenshärte und Ungehorsam lässt apostolischen Dienst scheitern. Schlechtes Reden lässt es oft scheitern. Und wir haben gesehen, Paulus lebte gerne in starken Beziehungen und hat hier trotzdem sich von Menschen getrennt, damit so ein Ort ist von Annahme und Offenheit und Gehorsam und damit der Heilige Geist Raum hat zu wirken. Und das vielleicht eine kleine, kurze Liste, ganz praktisch, was ich einfach bisher so erlebt habe, wenn wir unterwegs waren und versucht haben zu predigen und irgendwie in Gemeinden zu helfen oder auch Leiterschaft zu helfen, was eine Gemeinde tun kann, um sich vorzubereiten, dass apostolischer Dienst landen kann und wirken kann, wie es von Gott gewollt ist. Ich glaube, dass das vorbereitet sein muss mit Gebet. Das merkt man, ob man in Gemeinden kommt, die dafür gebetet haben oder nicht. Man muss das vorbereiten durch Gebet. Apostel sind keine, wie soll ich sagen, das sind nicht Menschen, wo automatisch alles funktioniert und automatisch 6 Etagen mehr Vollmacht da ist, weil die Apostel heißen. Es braucht Vorbereitung für diesen Dienst und schon bevor Leute in die Gemeinde kommen, muss dafür gebetet werden, muss der Boden bereitet werden. Eine Gemeinde muss schon vorher all den Mächten in Krieg ansagen, die das verhindern wollen. Muss schon vorher der Finsternis bekannt gegeben haben, ihr nicht an dem Wochenende. Muss das Zeug binden. Eine Gemeinde muss da schon in Aktion gewesen sein, bevor überhaupt der Dienst losgeht. Dann hatten wir das gehört, dass diese Herzenshaltungen da sind von Erwartung und Offenheit und einer Bereitschaft oder ja, die Bereitschaft, Korrektur oder Belehrung anzunehmen. Oder Willigkeit oder Gehorsam, wie man das auch immer nennen will. Ein weiterer ganz praktischer Punkt ist, da sind wir hier in Deutschland relativ stark, in Russland ist man da ziemlich schwach, dass die Zeiten, wo jemand kommt, der einen apostolischen Dienst hat zur Gemeinde, dass die gut durchdacht und organisiert sind. Ich habe das echt mehrmals erlebt, dass durch Nichtorganisation und Chaos Zeit geraubt wird und Nerven und Kraft, was einfach den ganzen Dienst schmälert. Und das ist vollkommen unnötig. Es ist nicht gut, dass der Pastor auf dem Weg zur Gemeinde noch 14 Leute abholt, obwohl sein Auto nur 5 Plätze hat und du schon drinnen sitzt und auf diesem Weg mit den 14 Leuten in einem 5-Sitzer mit noch fast 2 Telefonen am Ohr klärt, wer denn kommt zum Gitarre spielen und ob jemand einen Mikroständer mitbringt und ob auch einer einen Schlüssel hat für den Gemeinderaum. Das ist jetzt keine Übertreibung. Genau das hat stattgefunden. Und dann noch auf dem Weg dorthin ist dann mal so vorsichtig von hinten, lieber Bruder, deine Tankanzeige, ist die kaputt oder ist der Tank wirklich leer? Und der liebe Bruder ganz gelassen abgewunken hat und dann standen wir da, weil der Tank leer war. Und das solche Attacken nutzt der Feind, da ist die Zeit weg. Dann warten dort Leute, der Gastsprecher ist nicht da, weil der Sprit alle war. Dann geht die Technik nicht, niemand hat es vorher probiert. Das muss alles nicht sein. Also durchdenken und gut organisieren, das ist von enormer Wichtigkeit. Weil alles sowas, der Teufel hat schon genug, startet genug Versuche, aber auf dem Gebiet kann man ihn wirklich einen Weg abschneiden. Und das vielleicht noch so, vielleicht ist das irgendwie für jemand gut, wo wir neue Gemeinde waren, wir kommen ja aus Kirche und aus organisierten Gottesdiensten und das wollten wir natürlich nicht mehr. Wir wollten nicht mehr 2 Minuten das, 1 Minute das, 4 Minuten das. Und da sind wir gleich ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und haben alle Arten von Organisationen irgendwie ein bisschen abgelehnt. Oder alles, was geplant ist, war für uns anrüchig, dass es nicht geistlich ist. Auf dem Gebiet gibt es wirklich einen verwirrenden Geist und irgendwie versucht er oft in Gemeinden einzudringen, wenn Leute zusammen sind, die sagen, wir wollen in der Freiheit des Geistes gehen, dass das in dieses Extreme kommen kann. Wir planen und organisieren gar nichts, nur noch der Geist inspiriert und wenn das geplant ist, dann ist das schon vom Fleisch. An dem Ding wäre unsere Gemeinde fast kaputt gegangen. Wenn Gott uns da nicht rausgeholfen hätte, würde es unsere Gemeinde nicht mal geben. Also hinter dieser Philosophie ist ein Geist. Das hat was mit dem Beispiel, was ich vorhin erwähnte, zu tun, wo Paulus gesagt hat, das sind Brüder eingedrungen bei uns und haben unsere Freiheit belauert. Wir dachten eine gewisse Zeit lang ernsthaft, wenn wir heute vereinbaren, wir treffen uns nächste Woche Mittwoch zum Gebet, das ist aus dem Fleisch, weil es organisiert ist. Und die Frage, ja, wie treffen wir uns denn dann? Na, indem der Heilige Geist allen, die zu dem Treffen kommen sollen, das an dem Tag sagt. Vielleicht lacht ihr jetzt, aber früher oder später wird dieser Geist an eure Gemeindetür klopfen. Irgendjemand kommt mit der Idee, bin ich relativ überzeugt. Weil nachdem es bei uns passiert war, war ich in der Zeit, seitdem, ich glaube in 2 weiteren Gemeinden, wo genau das auf dem Tisch war. Also gut durchdacht und gut organisiert ist äußerst sinnvoll. Dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir Gäste haben in der Gemeinde, Dienste kommen, dass ihre äußeren Umstände so angenehm wie möglich sein sollten, weil es schlicht und ergreifend extrem anstrengend ist, viel zu reisen. Dann ist es wichtig für eine Gemeinde und auch richtig, dass sie die Verantwortung übernimmt für die Versorgung und dass sie darin großzügig ist. Und dann glaube ich, dass es eine Bedeutung hat, dass eine örtliche Leitung den Dienst, der an die Gemeinde kommt, von außen autorisiert und dazu segnet. Also obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob wir das mal gelehrt bekommen haben, aber wir machen das eigentlich irgendwie so, ne? Wenn jemand zu uns kommt, der uns lehrt, uns dient, dass wir vorher in der Gebetszeit der Person die Hände auflegen und als Ältestes sagen, du bist autorisiert und kannst jetzt in der Kraft von Jesus wirken und wir bestätigen das und stehen dahinter und autorisieren das. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass das eine Leitung vor Ort tut. Also das mal so als paar praktische Punkte vorbereiten durch Gebet, dass die Haltungen da sind von Erwartung und gute Organisation, das Ganze vorher durchdenken, wie lange brauchen Leute, um wohin zu kommen. Und das kann an verschiedenen Orten sehr, sehr unterschiedlich sein, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Das Auto volltanken, nicht verkehrt. Ich habe ein bisschen was erzählt von einer Gemeinde, wo ich eben über einen längeren Zeitraum nicht hin konnte. Und dann eben dieses wundersame E-Mail kam aus dem Nichts, was echt ein Wunder für mich war. Und in der E-Mail eben doch eine Liste von Ereignissen stand, die eben nicht so positiv waren. Und als wir da hinkamen, da hatten wir erst Gespräche mit dem Leiter dort. Und ich denke, dass wir irgendwie gute Freunde sind, obwohl wir halt rein sprachlich kaum direkt irgendwas reden können. Also ein bisschen Englisch, er und ich, wir sind da beide gleich schlecht. Aber jetzt richtig ein intensives Gespräch können wir eigentlich nur mit Übersetzer führen. Aber trotzdem haben wir eine Herzensbeziehung. Und er hat dann noch so ein bisschen erzählt, wie Dinge gelaufen sind und was sie erlitten haben. Und Leute sind weggegangen. Und das Ganze ging zurück auf eine Konferenz, die wir dort hatten. Und wir haben ganz stark, wie soll ich sagen, der Heilige Geist hat uns geleitet, auch die anderen Brüder, die mit waren, dass wir dieses Ein-Mann-Cheftum über Gemeinden, aber in nicht jetzt pauschal, alle Pfarrer sind falsch oder alle Pastoren, sondern in der Region war das sehr, sehr stark, dass die Pastoren wirklich über den Gemeinden sich benommen haben, wie die Könige oder wie die Herrscher, wie die Diktatoren. Das sind so schreckliche, ungerechte Dinge passiert, das habe ich bis dahin nicht glauben können, dass es sowas überhaupt gibt. Und zu dieser Konferenz hat uns der Heilige Geist irgendwie geleitet, dass wir diese Festungen angegriffen haben, auch mit Gebet und Prophezeiung, dass diese Götzen, die sich über Gemeinden gesetzt haben und wo leider Gemeinden Jesus weggenommen haben und wo leider für die Gemeinden Jesus spielen, haben wir angegriffen mit Gebet und mit Lehre. Und da sind heftige Sachen passiert. Unsere Gemeinde weiß das. Also während wir dort waren, in einem Gelände, war nachts ein Sturm. Da stürzten Bäume aufs Gebäude. In der Nacht brach ein Brand aus im Keller. Da waren während des Meetings beinahe 2 Kinder ertrunken. Also das war echt heftig, was da los war. Da hat wirklich der Teufel getobt. Wir haben dann später gesehen, auf dem Gelände, wo wir waren, waren solche Bäume umgeknickt wie Streichhölzer. Und als wir von dort wegfuhren, vielleicht 2 Kilometer weiter, war die Natur vollkommen in Ordnung. Also das war wirklich heftig. Und daraufhin hatte sich die Gemeinde und mein Freund entschieden, ich will leider werden nach dem Herzen Gottes. Und ich will das nicht mehr. Und ich will, dass ein Team entsteht. Und ich will ein dienender Leiter werden. Und nun hat er das versucht zu leben und ein Team zu bilden. Und das ging irgendwie total schief. Und sie waren zum Gespött geworden in der Region und andere Gemeinden haben gesagt, na, guck mal, da haben sie ja irgendwelche Wessis da gehabt, die haben da was gepredigt, dann guckt er die Gemeinde an, keine Ordnung, hier ist kein Zug drin. Russen brauchen immer unheimlich Strenge und jemand da sagt, wo es lang geht. Und sie hielten ihn für einen Schwächling und für einen Versager, weil er eben nicht mehr so auftrat wie ich bin Gott. Ja, und dann kamen wir da hin und saßen mit ihnen in der Küche und das war schon irgendwie traurig. Es hat mir so leid getan. Und irgendwie hatte ich kurz gedacht, oh Herr, was haben wir denn hier gemacht? War denn das nicht dann am Ende doch richtig? Ich bin bisher total überzeugt gewesen, aber die Ergebnisse hier, oh nee. Ja, und dann hatten die auch uns noch zuvor richtig verbindlich gefragt, wollt ihr apostolische Aufsicht übernehmen und würdet ihr das für uns tun? Und wir wollen Rechenschaft geben und wir haben auch ja gesagt. Ich habe das auch sehr, sehr ernst genommen. Ja, und dann erzählten sie uns, wo wir da waren, eigentlich unsere Gemeinde, wir haben uns schon ein Dreivierteljahr gar nicht mehr getroffen. Das Ding ist einfach eigentlich tot. Und ich sag, was? Ihr habt euch nicht mal mehr getroffen? Ja, und da ist die weggegangen und da war da eine Frau und da gab es die Streitigkeit und die hat die ganze Familie gleich mitgenommen und boah. Und da haben wir geredet miteinander und dann sagte er, also ich habe den anderen irgendwie Bescheid gegeben, die wissen schon, dass ihr da seid. Und ich habe die einfach für morgen zu mir in mein Haus eingeladen. Hatten auch ihr Gemeindegebäude verloren. Und also ich denke nicht, dass jemand kommt. Aber nur, dass du das weißt, ich habe eingeladen für morgen Vormittag. Aber es war schon vor kurzem mal jemand da. Da habe ich auch alle eingeladen, da kam niemand. Ich dachte, na prima. Und dann dachte ich mir so, na gut, wenn eh keiner kommt. Wir hatten mit ihnen gute Gemeinschaft und hatten auch mit unserer Übersetzerin ein paar gute Gespräche, was so in ihrem Leben passiert war. Dachte ich, gut, war es halt dafür gut. Und war da irgendwie ein bisschen fahrlässig und dachte, ja, kommt ja eh keiner. Und dann kommen die am nächsten Tag alle. Und ich dachte, hau, jetzt habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Mensch. Also die kommen natürlich später, wie gesagt. Das ist eben dort irgendwie normal. Und ich lange gepennt. Das gibt's doch nicht, das kommen die alle. Als Wohnzimmer war richtig voll Leute. Und ich sag, oh Heiliger Geist, wenn die jetzt hier schon mal kommen, jetzt musst du mir echt helfen. Ich dachte, die kommen nicht, ich war da ein bisschen vorlässig. Was mache ich denn jetzt? Und wie gesagt, man kann mit Übersetzern manche Lehren nicht so lernen, wie man sie hier lehrt oder zu Hause. Das muss alles einfacher gehen. Man kann nicht bei weitem nicht so viel Schriftstellen zitieren, weil bis sie die gefunden haben, vergeht extrem viel Zeit. Dann gibt's da noch üble Übersetzungen im Russischen. Schwierig. Und irgendwie wusste ich, die Lösung des Problems hat irgendwas mit der Lehre vom Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis zu tun. Und das jetzt einfach zu lernen. Also ich saß da und die haben angefangen ein bisschen zu singen miteinander. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, bitte, Heiliger Geist, du musst das jetzt komplett machen. Ich bin nicht in der Lage, ich kann das Thema nicht lernen, nicht in der Zeit. Und irgendwie habe ich das versucht. Und das Ergebnis war, dass der Leiter als erstes reagierte Und da habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist einfach so treu ist und in dem Ganzen irgendwie gewirkt hat. Und er als erster seine Leute um Vergebung bat und sagt, es tut mir leid, wo ich hantiert habe vom Baum der Erkenntnis. Ich wusste immer, was richtig und falsch ist, aber da war kein Leben in dem Ganzen. Also die Lehre ist auf unserer Website, wer die nicht irgendwie gehört hat oder damit jetzt nicht anzufangen weiß, kann das mal nachhören. Jedenfalls hat Gott das gebraucht. Und er hat sofort den ersten Schritt gemacht, hat sich gedemütigt und das hat die Leute so erwärmt, dass auch sie ihn spontan für Dinge um Vergebung baten. Und da war ein relativ langes Gespräch und dann habe ich noch was gelernt über Beziehungen im Reich Gottes. Ganz, ganz einfach. Einfach, dass dem Feind immer gefällt, Beziehungen niederzumachen unter denen, die eigentlich miteinander wollen und die Jesus lieben und die Jesus folgen wollen. Und wie das geht, dass wir auf unsere Beziehungen aufpassen. Und diese beiden Dinge zusammen hat der Heilige Geist verwendet. Und also das war erstaunlich, dass sie sich voreinander für Dinge um Vergebung gebeten haben. Und da waren auch Tränen und dann war das ein ganz langes Treffen. Und dann gibt es da zwischendurch Unmengen Essen. Und auch das braucht Gebet für einen Apostel, zumindest in Russland, die Unmengen Essen zu verdauen zu können. Und zur Ehre Gottes kann ich sagen, dass mein lieber Freund, der wirklich nicht der ist, der viele E-Mails schickt, schrieb mir ein paar Wochen danach eine Mail, dass sie sich seitdem regelmäßig treffen. Und der Heilige Geist, habe ich erst im Nachhinein registriert, dann in diesem einen Tag die Gemeinde neu zum Leben gebracht hat. Und das hat mich so begeistert. Und ich habe noch gepennt an dem Tag früh und bin davon ausgegangen, die kommen eh nicht. Und das hat mich irgendwie beschämt. Ich dachte, ja Gott, du bist echt groß. Und ich habe gesehen, wie Gott Gemeinde lieb hat und wie Gott gnädig ist, auch wenn es voll vorm Baum ging. Also wirklich alles vorm Baum. Ja, und seitdem kommen in größeren Abständen mal eine Mail, wo steht, wie es geht und dass es vorwärts geht. Und das ist für mich so eine Freude zu sehen. Und dass es eben apostolischen Dienst braucht. Also die hatten ja die ganze Zeit auch die Bibel. Aber es brauchte offensichtlich jemand, der mal kommt und sagt, hier und hier und hier. Und das hat es wieder zum Leben gebracht. Das heißt jetzt nicht, dass Apostel in allen Detailentscheidungen irgendwie drin rumrühren. Dafür gibt es die Ältesten und die Gemeinde, die Dinge entscheiden. Aber gerade für solche Schlüsselmomente braucht es diesen Dienst. Und deshalb so am Schluss mein Aufruf, lass uns beten, dass Gott Apostel und Propheten in unserem Land aufstehen lässt, die mit Jesus zusammen die Gemeinde bauen und die Grundlagen legen. Und dass die Gemeinden lernen, wie man solche Dienste empfängt. Das ist echt von Bedeutung. Ja, Herr, dafür will ich dir danken, dass du das dir alles ausgedacht hast und dass darin sehr viel Weisheit ist von dir und Gelingen. Und ich danke dir auch für dieses großartige Zeugnis in deinem Wort, wie du durch die Apostel gewirkt hast, wie dein Reich sich ausgebreitet hat. Und danke, Herr, dass das so viel aufgeschrieben ist für uns. Das bete ich für unser Land, Herr, dass du die Apostel aufstehen lässt. Und dass, Herr, ich bin sicher, du hast Berufungen gegeben und du hast Dinge geplant. Und ich bete, dass das kommt. Dass Apostel und Propheten kommen, die du gerufen hast und die du aussendest, dass deine Gemeinde gebaut wird, Jesus. Ich danke dir, Herr, für solche gewaltigen Beispiele, die wir lesen, deinem Wort, wie Paulus und Petrus und Timotheus, Titus, wie sie alle heißen. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du damals Menschen hattest, die so hingegeben waren, was Paulus durchgemacht hat, was er mitgemacht hat für dich. Danke, dass es ihn gegeben hat. Danke, Jesus, dass wir heute davon profitieren, dass wir heute seine Briefe lesen. Und Herr, ich bete, dass du in unseren Gedanken das Thema Apostel gerade machst und richtig machst und auch diesen komischen Schleier davon wegnimmst, dass das irgendwie die sind, die ganz da oben agieren, unerreichbar für alle anderen. Bring uns ins Bewusstsein, in die Gemeinden hinein in unserem Land. Was ist ein Apostel? Was tut der? Und wie zeichnet der sich aus? Das bete ich, Herr Jesus. Ich bete, dass du den Gemeinden beistehst, wo wirklich falsche Apostel gewütet haben. und wo Leute Gemeinden benutzt haben, um groß und reich und wichtig zu werden. Ich bete, dass du die Apostel bringst, die sich ausgießen für die Gemeinde. Ich danke dir, Herr, das ist in deinem Plan und ich glaube, dass wir da mit dir übereinstimmen, Jesus, dass du das auch willst, dass du das vorhast. Danke dir, Jesus, dass du deine Gemeinde so lieb hast und dass dieser fünffältige Dienst noch viel mehr hervorkommen wird, damit die Heiligen ausgerüstet sind, Herr. Herr, es geht nicht darum, dass die Heiligen den fünffältigen Dienst dienen, sondern dass der fünffältige Dienst die Heiligen ausrüsten kann zu ihrem Dienst, Herr. Und da sehen wir so einen Mangel. Und das bete ich, Jesus, dass du das ausfüllst und dass du das bringst, dass der Dienst kommt, da die Heiligen ausrüstet zu ihrem Dienst, dass das sich erfüllt, dass wir alle in guten Werken gehen, dass wir fähig sind zu guten Werken, Herr. Danke, Jesus. Amen.